So, hallo zusammen. Ich freue mich, euch heute zur Folge begrüßen zu dürfen, die Abergläubigen unter euch wahrscheinlich gar nicht für möglich gehalten hätten, mit der Folge 13. Ich freue mich allerdings heute sehr, dass wir Folge 13 nutzen können, um ein wenig über YouTube zu reden. Das ist eine kleine heimliche Passion von mir und ich bin froh, heute mal jemanden dabei zu haben, der wirklich weiß, was es heißt, bei YouTube auch erfolgreich zu sein. Und begrüße daher den Nikolas. Grüß dich, hi.
Grüß dich, hallo, wie geht's?
Oh, Eddie. Ja, Nikolas, stell dich kurz vor. Wer bist du, was machst du?
Du hast mir ja mal mit sehr viel Sahne da vorgestellt, von wegen erfolgreicher YouTube. Erfolg ist immer eine sehr relative Sache und ganz besonders auf YouTube ist es eine sehr relative Geschichte. Und es kommt vor allem auch auf die sogenannte Nische drauf an. Darüber werden wir da wahrscheinlich später noch ein bisschen mit eingehen, was das bedeutet und was es auch nicht bedeutet. Wer bin ich? Mein Name ist Nikolas Monhauer. Ich habe eine Firma, eine Werbeagentur eigentlich ursprünglich mal gegründet vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und wir haben uns entwickelt in sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Und manchmal hat man für gewisse Dinge im Leben eine Passion und für gewisse Dinge hat man keine Passion. Deswegen, ich habe mich immer für Film interessiert eigentlich und es gab immer technische Restriktionen in dem Bereich, wo man wirklich sagen musste, man macht das Ganze oder gar nicht. Und man geht in eine Filmschule, das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld und hat entsprechend die Kontakte. Deswegen war das schon fast ein Dynastiegedanke, der hinter vielen Filmemachern dahinter stand. Man kam zu dem, weil der Vater oder der Onkel oder sonst irgendjemand in dem Bereich tätig war. So, in den letzten 20, 30 Jahren haben sich da Welten getan und haben den Markt, wie man so schön sagt, liberalisiert. Mhm. Und YouTube Absolut. Ist eines der vielen, vielen Phänomene, die wir da beobachten können. Und auch, wie sich das Medium verändert hat von zum Beispiel einmal eigentlich ursprünglich mal reiner Entertainment-Geschichte oder auch einer News- und Sportgeschichte natürlich auch, zu einer kommunikativen Geschichte zwischen bilateral, ne? So wie wir es jetzt gerade im Prinzip ist, in dieser Sekunde betreiben.
Ja, also im Gegensatz
und TikTok wirklich, ja. Dass es dann Programme gemacht werden für quasi 20, 30 Leute.
Ja. Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Ich bin da ja selber eigentlich eher ambitionierter Amateur, was das Ganze angeht. Also ich habe so, ne, ich weiß, wie so ein Licht zu bedienen ist und wie ich so eine Kamera aufbaue und bin da tatsächlich aber weit weg davon, irgendwie dein Know-how zu haben. Und ich muss dir nochmal ein Kompliment machen für das unglaublich geile Setting. Ich finde das wirklich großartig. Auch ich muss unbedingt einen Fernseher in den Hintergrund packen.
Das finde ich so. Okay, vielen Dank. Natürlich auf dem Podcast sehen das die ganzen Leute nicht. Wenn ihr das sehen wollt, wie das Setting aussieht, müsstet ihr euch schon irgendwie mal zu YouTube bewegen. Da sieht man das. Das ist übrigens auch für mich ein brandneues Setting, ob du es glaubst oder nicht. Ich werde nämlich demnächst auch anfangen auf meinem Channel und auch in der Facebook-Gruppe und so weiter, was es alles gibt, live zu streamen und auch bestimmten höheren Membership-Graden auf dem Channel direkte persönlichen Kontakt und Beratung, wir nennen das bei uns Consulting, anzubieten. Das machen wir auch jetzt schon übrigens über E-Mail und aber nicht über so, wie wir das jetzt hier machen. Ich glaube, das hat absolut Zukunft, dass man wirklich auf die Leute zugeht und wir werden wahrscheinlich auch im Verlauf des Gesprächs nochmal darüber reden, dass es heute in vielerlei Hinsicht, wenn man über Projekte redet und über Medienprojekte redet oder auch über YouTube redet, es gar nicht primär darum geht, einen guten Film zu machen, das auch, unbedingt sogar, weil das eine zum anderen führt, aber es geht darum, Communities zu bilden und ich benutze da ganz gezielt den amerikanischen Begriff. Erstmal wird der sowieso eingedeutscht und B, ist das wirklich das, worum es heutzutage gibt?
Eine Gemeinschaft genau. Zeugen hört sich auch ein bisschen sperrig an.
Ja, es klingt auch gleich in einer politischen Partei oder sowas. Aber das Community, stimmt, also Social Media und so weiter. Wir sind dabei, über Communities nachzudenken. Das heißt, einfach Interessengemeinschaften zu bilden. Lass uns ruhig Community sagen. Und darüber auch die Bildung zu machen. Und was ich super spannend an der ganzen Geschichte ist, ich bin ja Autodidakt. Und zwar mit allem eigentlich. Ursprünglich bin ich eigentlich mal gelernter Werbekaufmann, habe das aber nie zum Einsatz gebracht, wenn man mal so sagen darf. Wie viele Ausbildungen in deinem Leben ist es so, ist es Überflüssigkeiten, die man da gemacht hat. das ist wirklich so Basiswissen, das hätte man sich wahrscheinlich auch in 2 Tagen einfach über YouTube-Videos, wo wir beim Thema sind, sich beibringen können.
Das ist auch, ich habe ja selber auch noch eine Zeit miterlebt, wo YouTube halt zwar schon da war, und ich bin ja mit dem Internet aufgewachsen, ne? Ich hatte meinen ersten Computer mit 10 und ich hatte Internetzugang, wann ich wollte, mit 13, glaube ich, oder so schon. Entsprechend war ich also schon relativ schnell auch im Zugang, aber diese Vielfalt an auch Tutorials, ich meine, ich bin ja selber Entwickler von Haus aus und was du da online alles findest, das ist so großartig.
Abgefahren.
Ne? Einzig, was ich sagen muss, was mich immer ein bisschen stört bei YouTube, ganz viel ist trivial. Ne? Also das finde ich
ganz vieles falsch.
Aber das ist einfach so, du hast halt immer nur diese trivialen Beispiele. Und wenn du wirklich mal ein bisschen tiefer drin bist, dann ebbt das ganz schnell ab bei YouTube. Also dann, wenn du...
Aber das kommt wieder auf die Nische, ne? Also da muss man sagen. Zum Beispiel, wir sind, ich glaube, ein leuchtendes Beispiel dafür, dass es anders sein kann.
Ja, absolut.
Und zwar, dass zum Beispiel jetzt, ich bin Autodidakt und auch was Filme machen angeht, bin ich kompletter Autodidakt. Ich bin übrigens auch schon was Grafik. Also ich habe später, bevor ich war, nach der Ausbildung zum Werbekaufmann, um ganz kurz auf die Historie nochmal einzugehen, war ich bei der Bravo. Und auch später bei...
Die Älteren unter euch werden es noch kennen.
Ja, genau, Dr. Sommer und so weiter, ihr erinnert euch. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Das war ein ganz... ist auch eine spannende Geschichte, nur an sich eigentlich, wie sich das in derselben Zeit, in der ich das gemacht habe, wie extrem sich das verändert hat. Zwischen der Zeit, wo ich selber das konsumiert habe, als Kind, sag ich mal jetzt, oder als annähernder Jugendlicher, so ich sag mal mit 12, 13 hat man das dann so gelesen. Und das war dann mehr so, ich bin jetzt 16 Jahre, ich bin ein Jahr mit meinem Freund zusammen, soll ich mit ihm schlafen? Das war so die klassische Frage. Als ich dann bei der Bravo selber gearbeitet habe, als Grafiker und als leitender Grafiker, war es eher so die Nummer mit, ich bin Gabi, ich habe mir die Scharnhaube grün gefärbt, jetzt fallen sie aus. Man sieht schon, dass da eine Kluft dazwischen ist irgendwo, wo es eine Frühreife ist, die Menschen viel eher eine Reife erlangen, was viel mit Medien zu tun hat, muss man dazu sagen. Und zum Vergleich zu heute, wo ich sagen muss, Bravo ist auch in dieser Funktion, die es mal innehatte als Aufklärungsorgan der Nation, irrelevant geworden ist. Das sieht man immer mit dem Lachen und dem Weinen im Auge. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit der Bravo verheiratet bin oder sowas und glaube, dass da ein Monument der Geschichte zu Ende geht. Aber es ist halt so, Dinge gehen auch mal vorbei und Medien
spannend, werden. Ne? Vor allem, die waren ja in einem Spot, der eigentlich prädestiniert gewesen wäre, die junge Generation auch weiter abzuholen. Ne?
Unbedingt. Aber ich glaube, dass der Fehler, der gemacht wurde, aber ich weiß auch, der Fehler ist natürlich wie immer nicht den Mut gehabt, es zu tun. Die Kenntnisse waren durchaus da. Ich bin damals, als ich zu Bravo gekommen ist, mit dem Anspruch reingegangen, ich möchte Bravo ein bisschen erwachsener machen. Für viele, die es nicht wissen, Bravo war mal eine Programmzeitschrift, so wie TV und Spielfilm, oder hört zu. Und war wirklich auch eine 20, 30, 40 waren die Zielgruppe und ist viel, viel jünger geworden über die Zeit, in der es existiert hat. Und hätte wieder älter werden müssen daraus, weil einfach die Demografie hat sich geändert, dass die Leute, die Mädchen waren, denen war mit 13 oder 14 wurden sie schon zu alt für Bravo. Dann sind sie auf Maxi oder sonst was umgestiegen. Und eigentlich hätte die Bravo das abholen müssen, hätte sich entwickeln müssen in zu was, ein Magazin und hätte sich natürlich von ihrem eigenen Stammmedium des gedruckten Wortes konsequenter wegbewegen müssen. In welchem Format genau, kann ich nicht sagen, aber der grundsätzliche Fehler war schon mal dabei, sich nicht auf die Demografie einzubauen. Also andere Leute, die mit mir damals auch zusammenarbeiten, werden da wahrscheinlich ganz andere Meinungen zu dem Thema haben. Ich gebe hier nur meine Meinung wieder. Also
nicht, das ist ja immer.
Die Arroganz habe ich nicht, dazu sagen, dass das jetzt, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Manchmal erreichen Dinge einfach ihre Lebenszeit und dann ist es das, ne? Und man muss nur Dinge neu erfinden, anstatt ein altes zu bewegen. Ne? Genauso wie Grunon ja jetzt wahrscheinlich nicht der Richtige gewesen wäre, um das iPhone zu erfinden. Es gab einfach nicht die Unternehmenskultur für sowas.
Ja, das ist wichtig auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge schon hatten, aber Unternehmenskultur und auch grundsätzlich eine Vision zu haben. Ich merke das selber tatsächlich aktuell, dass ich an manchen Stellen weniger Vision habe für meine aktuellen Projekte, als ich es mir wünschen würde. Und das ist echt ein Klotz am Bein. Also ich war, wo ich angefangen habe mit dem Kram und mit all meiner Naivität des Gründerteams gegenüber, sehr, sehr forsch auch mit meinen Aussagen und meinen Einstiegen und auch mit meinen Zielen und Wünschen. Hatte aber damit viel, viel mehr Energie, als ich das jetzt habe, wo ich nicht diese Big Audacious Goals habe quasi. Das ist wirklich was ich ein bisschen suche aktuell auch noch. Wie ist es bei dir? Wie bist du eingestiegen in das ganze Thema?
YouTube jetzt oder meine Firma? Also ich muss sagen, ich habe meine Firma auch schon vor 20 Jahren gegründet. Also es ist alles eine Weile weg. Ich versuche das mal ganz kurz zu machen. Also als ich von der Bravo weggegangen bin, zu Golan Jahr hier in Hamburg gegangen und habe da einige Magazine gemacht und auch den Online-Bereich für Golan Jahr. Da die grafische Seite von, zum Beispiel für TV Today und Online Today, die es damals noch gab und so weiter. Damals war man noch in so einer komischen Situation, dass man tatsächlich glaubte, dass das Internet programmgebunden sein würde, ab einem bestimmten Punkt, also ähnlich wie Fernsehen funktioniert. Dann kommt ein Stream und dann loggst du dich ein. Und sie haben am Ende so recht behalten, jetzt das Internet bewegt sich jetzt gerade wieder zu Live-Programmen und das wieder Sachen irgendwie zeitlich werden. Aber dass wir damit dafür kein Programmi benutzen, also keine Programmzeitschrift. Die dachten damals wirklich, das würde eine Programmzeitschrift fürs Internet geben. Das ist nicht passiert. Also wir haben ja gearbeitet und dann ist irgendwie, dann ist die Internetblase zum ersten Mal, sag ich mal, geplatzt und auf einmal war alles nichts mehr wert und diese ganzen Projekte, die für sehr viel Geld auch eingekauft wurden teilweise, Golan Jahr, beziehungsweise nicht Golan Jahr, sondern Bertelsmann, zu denen Golan Jahr wiederum gehört, hatte damals auch Napster gekauft und solche Scherze für sehr, 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 sehr viel Geld.
Echt? Okay, ja. Crazy.
Weil sie meinten, sie würden daraus ein gewinnbringendes Modell zurren können. Auf jeden Fall, damals wurde dann mit Stellenabbau viel gemacht und so weiter. Und ich hatte damals, als ich diesen Bereich noch betreut hatte, ein Team von 8 Leuten unter mir. Und ich war damals, glaube ich, 26. Und auf einmal gar keine mehr. Also ich war der letzte Mohikaner noch stand und ich habe nur noch den Abbau verwaltet da und das will natürlich keiner auf Dauer machen und ich wollte mich eigentlich immer selbstständig machen und dann habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, genau das dann zu tun. Es hat mir auch den Arschtritt gegeben, es dann tun zu müssen irgendwo, um meine Situation zu ändern und dann habe ich mich selbstständig gemacht, eben mit einem klassischen Werbeagentur, weil ich aus dem Printbereich kam und so habe ich mein Leben eigentlich mit Katalogen mehr oder weniger gefristet, die auch bis heute tatsächlich immer noch mehr Geld in die Kasse bringen als alles andere. Aber man merkt schon, es ist eine ganz klare Bewegung weg von dem Medium und mehr zu online. Und man muss sich ja immer zwischendurch nochmal anhören, eine Immobilie, ein Auto, eine teure Luxusreise wird nicht übers Internet gekauft. Indessen doch.
Ja, ja, absolut.
Absolut. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren so verwickelt und ist erst so in den letzten 3, 4 wirklich gekippt, wo ich sage, mehr Leute kaufen übers Internet oder informieren sich über das Auto etc. übers Internet. Kaufen tust du es dann im Endeffekt wieder im zum Beispiel das Auto jetzt im Markt, jetzt beim BMW-Händler, aber die Entscheidung in dem Kopf, die ist übers Internet.
Mercedes hat mittlerweile sogar einen Online-Store. Also ich kann bei Mercedes online Autos kaufen. Bei BMW ist es ein bisschen sperriger, da muss ich immer noch den Händler dann anfragen und so. Aber bei, wobei, ich weiß gar nicht mehr, bei BMW, also die haben so ein bisschen ein gemischtes Modell. Es gibt Händler, die wirklich direkt den Verkauf anbieten online.
Ich habe neulich einen gekauft von BMW, muss ich sagen. Und allerdings einen gebrauchten. Und das ist natürlich eine reine Händlergeschichte.
Ja,
aber gefunden habe ich ihn natürlich übers Internet.
Ja, absolut. Ja. Cool. Nee, spannend. Ich meine, ich weiß gar nicht, haben wir einen Gründer gehabt, der so vor 20 Jahren schon angefangen hat? Ich glaube, das ist auch neu. Sicherlich Was mich schon interessiert, wie habt ihr das damals gemacht? Weil heute hast du die Möglichkeit, irgendwie auch Online-Werbung zu schalten und so. Und es wurde ja viel demokratisiert. Also die Möglichkeit, Werbung zu schalten, war ja vor 20 Jahren noch eine ganz andere.
Ja, diese Banner-Geschichten, das ist grauenvoll. Also es gibt es ja immer noch. Aber heute natürlich deutlich gezielter mit Performance-Kampagnen und so weiter. Mhm. Und die Transparenz der Daten, die das gar nicht gab. Und damals machte auch Banner-Werbung, glaube ich, gar keinen Sinn. Heute macht sie Sinn, da sie so präzise geschaltet werden kann. Aber mit solchen Sachen setze ich mich fast nicht mehr auseinander, weil obwohl wir Media Division heißen, sind wir keine Media-Agentur. Das heißt, wir schalten eigentlich eher selten. Wenn ein Kunde das will, dann machen wir das auch. Aber wir bieten keine Kampagnen an. Dafür gibt es einfach Experten heutzutage.
Ja,
das ist auch so komplex geworden inhaltlich. Du selber mit deiner Firma und zum Beispiel auch neue Konzepte da in diesem Bereich irgendwie anbietest. Als Agentur bieten wir vor allem das Medium selber. Und deswegen war ja auch für uns Film interessant. Und deswegen kamen wir auch, um den langen Bogen zu schlagen, zu YouTube und Konsorten, was für mich momentan das interessanteste und auch zukunftsweisendste Projekt ist, das wir haben. Nicht, dass YouTube in irgendeiner Art und Weise neu ist, aber die Art und Weise, wie wir das machen und wie man da hinkommt, ist dann schon irgendwie was immer noch spannend ist. Und ich merke das auch zum Beispiel, wenn ich jetzt abends vor der Pandemie, nach der Pandemie, mal mit Leuten, die ich nicht gut kenne, an einem Tisch sitze, abends im Restaurant und so weiter. Und die fragen, was machst du denn? Und ich sage, ach, ich mache so YouTube und sowas. Und dann sage ich, also das nennt sich ja dann Creator. Das ist ein geflügeltes Wort.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel jetzt mal modernen Umfragen, also Creator ist übrigens nicht nur YouTube. YouTube-Creator kannst du auch TikTok oder Instagram oder sonst was sein. Und in einer Umfrage von vor 2 Jahren oder sowas, was ich gelesen habe, die in Großbritannien gemacht wurde, war tatsächlich Creator der Traumberuf in der neuen Generation von Schülern, ich glaube, die waren 12 so, wo sie die Umfrage gemacht haben.
Ja, crazy.
Das kam zwischen Anwalt und Doktor irgendwo. Also das ist ein ganz neues Bild und die Interesse ist wirklich da. Das wird dann sofort gefragt, kannst du davon leben? Wie viel Geld bringt das? Und wie funktioniert das? Ne? Jein. Also ich sag mal so, wenn ich meinen ganzen anderen Quatsch aufgeben würde, wenn du nur das machen würde, meinen Gürtel etwas enger schnallen würde, könnte ich es wohl. Aber das ist gar nicht das Ziel momentan, weil ich habe gesagt, es geht darum, eine Community zu bilden. Und wenn diese Community groß genug ist und du auch Möglichkeit hast, diese Community richtig anzusprechen, dann funktioniert das anders und wird auch irgendwann da profitabler funktionieren. Ich ziehe es aber vor, nicht mit der Tür da ins Haus zu fallen und andere Standbeine offen zu haben, weil das können wir auch später vielleicht nochmal darüber reden. YouTube und die Gesetzeslage ändert sich alle 22 Minuten. Das ist tatsächlich so. Zum Beispiel eine der Nischen, die am profitabelsten auf ganz YouTube waren, war Kinder. Und das Ding ist einmal sowas von eingebrochen. Einfach schlicht, weil die USA, und die machen einfach, weil YouTube auch in den USA oder als Firma in den USA sitzt, und damit dem US-Recht unterworfen ist. Das heißt, der US-Staat kann rechtlich Dinge, Auflagen schaffen, die einfach mal den Markt, ich habe mit dem Finger geschnitten, weil du es ja nicht sehen kannst, verändern können. Genau. Und dazu gehören zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, ich glaube, es war entweder letztes Jahr oder 2019, hat sich auf einmal dieser Kindermarkt eben entwickelt, und zwar, dass man Daten von Kindern nicht erheben darf.
Okay.
Das ist eine Regel, die gab es übrigens schon länger in den USA, aber YouTube hat sich damit sozusagen rausgeredet, dass sie sagen, okay, wenn du den YouTube dich anmeldest und nur dann werden die Daten erhoben, dass es dann so ist, dass die der Account der Eltern ist und die haben das bewilligt. Weil steht ja drin, ich bin 18, ich melde mich jetzt an, bumm, muss man alles hier, ne? Lange Text, den man unten dann I agree, bumm, da steht das alles drin. Dass dann auch die Daten erhoben werden und so weiter. Und das bedeutet ja auch, dass der Almighty Algorithm, ne, der Algorithmus, der für Creator eine halbe Gottstellung hat, das ist sozusagen hier der, wie heißt noch der aus Terminator? Das ist Skynet. Also wenn mal die Menschen ausgelöscht werden, dann wird es der Algorithmus von YouTube sein, ich schwöre es euch. also der ist, der Algorithmus kann dich über Nacht zu einem Millionär machen, wenn er wollte. Der Algorithmus kann auch dafür sorgen, dass ohne einen speziellen Grund du morgen gar kein Geld mehr verdienst. und häufig so gut bei solchen Sachen wie diesem Kindergesetz, um das Thema noch zu Ende zu bringen. Also der Gesetzgeber hat gesagt, nein, YouTube, das funktioniert so nicht. Wir wissen, dass Kinder drauf sind. Du weißt, dass Kinder drauf sind, weil du bewirbst diese Kinder ganz gezielt mit Kinderwerbung. Auch wenn du weißt, dass es die Accounts von den Eltern sind, du weißt, dass das Kinder sind. Du weißt es ganz genau. Und du willst uns hier verarschen, auf Deutsch gesagt. Und haben den, ich glaube, 120 Millionen Dollar reingewirkt oder sonst irgendwas. Eine grotesk hohe Summe. Das war jetzt nicht so, wo jetzt Google ins Schwitzen gerät, aber es war die höchste Summe, die jemals für so eine Geschichte gezahlt wurde. Und auch so weit und mit dem Ding, dass wenn sie jetzt nicht darauf reagieren, dass es noch schlimmer wird. Das heißt, sie mussten handeln. Und das haben sie gemacht. Heute, egal welches Video man veröffentlicht, man muss immer so ein kleines Haken drunter setzen, ist nicht für Kinder. Ja. Und es muss auch wirklich so sein. Es gibt jetzt, der Algorithmus guckt jetzt ganz gezielt nach zum Beispiel Zeichentrickgeschichten, wie er auch schon immer nach Pornografie und sowas geguckt hat, um das freizuhalten. Nach Content, der sich an Kinder richten sollte, also wenn man zum Beispiel Zeichentrick-Elemente in seinen Videos, auch wenn die für Erwachsene sind, unterbringt, muss man immer aufpassen. Mhm. Zum Beispiel der Algorithmus kann das dann demonetarisieren. Und dann muss man sozusagen den nochmal das beanstanden sozusagen. Und wenn man das beanstandet und das ist wirklich für Kinder, dann ist man in Teufelsküche. Dann riskiert man, dass man der eigene Channel gelöscht wird.
Ah ja, okay. Ich hab das gar nicht so, ergibt das mehr Sinn. Ich hab das Thema mitgekriegt und es gibt ja auch YouTube Kids und
Die dürfen zum Beispiel gar nicht, die dürfen keine zielgerichtete Werbung machen.
Genau.
Das heißt, nur Reklame machen. Also du darfst nach wie vor Werbung schalten, aber ich kann das nicht mal in personengebundene Daten schreiben.
Hatte ich auch gelesen. Ja.
Und Faktor 7. Das heißt, eine personalisierte Werbung bringt 7-mal so viel Cost per Mill als eine ungerichtete Tour, nur um den Fakt anzugeben.
Ist cool. Ich bräuchte die Zahl mal als Beleg, weil das ist ja auch was wir mit der Plattform verkaufen.
Ja, okay.
Aber sonst kannst du halt sehr, sehr, sehr gut identifizieren, wer das ist eigentlich, der sich für deinen Kram interessiert. Entsprechend.
Absolut. Ja. Du weißt nicht nur, der Algorithmus weiß noch viel mehr über dich. Du kannst ihn nicht so genau steuern. Also der Algorithmus kennt deine Seele. Das ist tatsächlich so. Das wird nur teilweise verkauft. Das ist vor allem, was das organische Suchergebnis auf YouTube angeht, ist das so wichtig. Dass YouTube immer sozusagen darauf ausgelegt ist, deine Verweildauer auf der Plattform zu optimieren und zu verlängern. Das ist, wofür sich der Algorithmus primär interessiert. Das ist, was YouTube momentan oder Google damit primär interessiert, ist, sie will dich so lange wie möglich auf der Plattform halten. Das ist das Endgame, weil momentan geht es darum, wer beherrscht den Markt der Zukunft? Ist es TikTok? Ist es YouTube? Ist es Netflix oder sonst irgendwie was? Oder in welchem Verhältnis sich dieser Markt sich aufteilt? Und alles, was dabei zählt, ist, wie lange du darauf bist. Also zum Beispiel jetzt, ich habe 1 Million Klicks, 1 Million Hits auf deinem Video sind eine schöne Sache, aber wenn das nur 20 Sekunden war, dann bist du für YouTube relativ uninteressant. YouTube möchte, dass du eine Stunde guckst. Oder zum Beispiel, dass du schaffst, Binge-Watching-Verhalten auszulösen. Wenn es um Erfolgskonzepte geht, ist das eines Binge-Watch.
Ja. Ne? Aber dann können wir super zum nächsten Thema überleiten. Und zwar, wie wird man erfolgreich? Und was heißt das eigentlich? Und ich finde das ganz spannend, weil wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass mich das bei der IT stört. Das ist eher in erster Linie triviale Dinge sind, die gelehrt werden, wenn man mal ein bisschen Deep Dive, was Komplizierteres braucht, als Beispiel oder als Anschauungsmaterial, dann wird es schon sehr, sehr schnell sehr, sehr dünn. Jetzt ist dein Channel ja wahrscheinlich das Gegenteil, ich fast gesagt.
Unbedingt sogar.
Genau, und da legst du ja auch viel Wert drauf.
Ich will da auch unterscheiden jetzt, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ein Deep Dive, wenn du über Software redest, ja, wenn es darum geht, wie man einen speziellen Serversystem aufsetzt und so weiter. Das Problem ist, das ist A, langweilig, B, hast du davon nur 5 Views, weil
ja, das ist langweilig
sehr, sehr speziell. Das will keiner produzieren, das will keiner gucken und das ist eine Serviceleistung, die du kriegst für umsonst. Ja, Und das macht ganz viel Sinn, wenn zum Beispiel das die Miele 2023 Waschmaschine ist oder Spülmaschine, wo der Filter verstopft ist und auf dem Ding F12 steht. Dann macht das Sinn, weil so viele davon unterwegs sind, dass so häufig vorkommt, dass du immer noch die Views einspielst. Für einen Produzenten in einem sehr Nischenbereich, wie du es jetzt eben beschrieben hast mit Software, also ich nehme jetzt OBS, das ist groß genug, aber jetzt, sag mal, Big Data-Geschichten oder so weiter, macht es einfach für die Leute, die es dann anbieten würden, keinen Sinn mehr. Und deswegen ist es auch für jemanden wie mich zum Beispiel wichtig erstmal, dass man Leute aus unterschiedlichen Zielgruppen abholt, wie zum Beispiel jetzt von Einsteiger, der jetzt losgeht und sagt, ich möchte ein Filmemacher werden, aber ich sag mal, Gebrauchsfilm macht wie ich bin Weddingfilmer oder also Hochzeitsfilmer oder ich bin nur Hobbyist und ich drehe gerne die Blume oder mache Makro oder was weiß ich was, dass man ein bisschen mit denen arbeitet, was für die hat, dass wir das große Mittelfeld haben von Leuten, die auch zum Beispiel eigene YouTube-Channel haben und so weiter. Und dass wir aber auch die Pros abholen auf der anderen Seite und sagen, das ist nochmal ein ganz interessantes Thema für Pro. Aber was am besten geht, weil es, ich glaube, alle diese Zielgruppen anspricht und auch, ich sag mal, das allgemein betrifft, und das gibt's in der Softwarebranche in dem Sinne nicht, weil es kein wirkliches, ich sag mal, wenn es um Programmieren geht, wo ist die Passion da?
Also,
Passion kommt aus Emotionen, ne?
Also, wenn da muss ich einhaken, da kennst du die Community auch relativ schlecht. Also, du musst überlegen, es sind Millionen von Menschen auf Apples Entwicklerkonferenz jedes Jahr und so Geschichten. Und auch nicht nur bei Apple, auch bei anderen.
Aber der Coach ist ein anderer.
Da ist einfach schon eine sehr, sehr große und auch sehr passionierte Community. Und auch wenn Entwickeln jetzt für einen Außenstehenden erstmal irgendwie sehr wie Böhmische Dörfer klingt, ist es
nicht
schon.
Falsch. Ich meine nicht,
lass mich ausreden.
Was das Thema angeht, aber jetzt.
Aber es ist trotzdem, trotz alledem, also die Entwickler-Community ist genauso passioniert für ihren Kram wie die Video-Community für ihren Kram. Also das ist ein anderer Zugang, aber du hast trotzdem eine Community, die das gerne macht. Und du sitzt nicht 16 Stunden vor einem Stück Code, wenn du nicht irgendwie eine Passion dafür hast. So,
das macht ja keinen Spaß. Okay, das ist nicht, was ich meinte, wenn ich meinte, das ist nicht diese, es ist einfach ein ganz anderes, weniger haptisches, also du wirst mir auch zustimmen würden, wenn du sagst, okay, wenn jemand über Fußball redet und Fußball sehr, sehr liebt und auf eine Weltmeisterschaft geht und das Gefühl, was dabei kommt und zum Beispiel jetzt auch eine Doku zu machen, zum Beispiel über die Weltmeisterschaft, bla 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 bla, und der Sommer im Fußball und die Emotionen, die Herzen gehen raus, dass das was anderes ist, als wenn du darüber redest, dass Ubuntu jetzt in Grün kommt. Ja, also es ist eine ganz andere Seite.
Das ist sehr kurz gefasst an der Stelle, weil das ist nur nicht das richtige Äquivalent, weil dir fehlt natürlich die
Insight. Exakt, das ist, was ich meine, ist nicht das richtige Äquivalent. Das heißt, du hast eine Passion zwar für Programmieren, das macht dir Spaß, du bist auch stolz auf deine Endergebnisse und so weiter, aber wenn du jetzt zum Beispiel über Programmieren, zum Beispiel über Metal, eine tiefen, und selbst wenn du, sag mal, etwas spannendere Sachen machen, weil sie am Ende auf Entertainment ausgelegt sind, zum Beispiel Unreal Engine, zum Beispiel jetzt ein Channel hättest auf YouTube, zu dem Thema, ist es immer noch was anderes, als wenn du über Fußball reden würdest. Es ist
in der
Seele ein anderes Thema.
Es ist natürlich, darf natürlich die Massentauglichkeit, ne? Also ihr, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie dir dann, keine Ahnung, dann 1,5-Stunden-Video zu einem bestimmten Thema in der Tiefe, das würde ich pauschal behaupten, interessiert auch die Pros vielleicht noch in dem Bereich, vielleicht noch ein paar ambitionierte Amateure wie mich. Und dann hört das ja auch schon auf. Aber ich glaube, es gibt ja auch Programmierwettbewerb, und jemand wie ich sitzt dann da und sieht eine Aufgabe vom Programmierwettbewerb und sieht dann, wie der Typ das löst, und finde das total geil, weil ich gucke auch gerne Snooker.
Du magst recht haben, wenn ich sage, dass ich die Community, was das angeht, nicht gut genug kenne. Aber ich kam überhaupt noch auf das Thema, weil ich sage, Film ist ein sehr, sehr haptisches Ding. Und Film ist etwas, was mit tiefen Emotionen verbinden, vor allem aus Kinofilmen, die wir aus unserer Kindheit kennen und so weiter. Also ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal Star Wars gesehen habe oder 20.000 Meilen oder mehr. Ich bin schon älter, wie du gerade merkst. Und was für einen Eindruck das bei mir hinterlassen hat. Und das Geile ist daran auch, dass du auch, ich sag mal, genau wie zum Beispiel in der Musik, die ich jetzt auch zum Beispiel haptischer und interessanter, ein tieferes, passioniertes Thema ist als Programmierung, weil es im Kopf anders funktioniert, es an einer anderen Stelle funktioniert. Mhm. Das ist, was ich meine damit. Zum Beispiel jetzt, ich könnte jetzt zum Beispiel, und das ist, was unser Channel macht, um eine gute Mischung daraus zu finden, das Thema Filme machen von einer technischen Perspektive begegnen, ne? Welche Framerate, warum, anamorphisch, welcher Effekt, warum ist der Streak da? Ich kann es aber auch emotional auffassen. Und unser Ziel ist es zum Beispiel, ein Video zu machen, was genauso entertainend wie bildend ist, für eine Größe und ein kleiner. Das heißt, wir gehen immer ein Rabbit Hole runter und schaffen diese Verbindung zwischen einem technischen Thema für die technische Lösung zusammenzumachen mit dieser Passion, nämlich die Emotion des Filmes an sich auf der emotionalen Ebene, die jetzt im Code, sage ich mal, kaum installiert existiert, außer du wirst jetzt über das Endprodukt reden, das dabei rauskommt, und das Endprodukt ist ein Spiel, das jetzt eine gewisse diese emotionale Komponente beinhaltet. Ansonsten wärst du eher auf der Seite der Passion, des How-Tos, ja? Was nichts falsch ist, da ist nichts Falsches dran. Wir versuchen was anderes, wir versuchen diese Fusion zu machen, und Film eignet sich sehr, sehr gut darüber. Es ist ungefähr so, als würdest du sagen, wir bringen dir nicht nur Gitarre bei, sondern wir bringen dir auch noch die Liebe zum Gitarrespielen gleich mit dazu. Oder zur, ja, Musik.
Ich glaube, es ist halt eines der Dinge, die ich immer sehr, sehr interessant finde vom Ansatz her, weil ich glaube einfach nur, wir haben halt Musik und den ganzen Kram kennengelernt und es ist ja immer dieses Stigma, dass das IT nicht kreativ wäre, und dem ist halt einfach nicht so. Und wenn du dir mal Code als solches anguckst, als jemand, der es versteht, ist es halt schon faszinierend, wie unterschiedlich die gleiche, also der gleiche Button, gleiche Funktion, gleiche Outcome, ne, oder im Spiel, völlig wurscht. Mhm. Aber die Herangehensweise ist anders, und jeder Entwickler macht da sein eigenes Kunstwerk, was natürlich deutlich logikbasierter ist. Mhm. Aber wenn man jetzt von Persönlichkeitsprofilen redet, sind es halt auch eher blaudominante Menschen, die sich damit auseinandersetzen.
Du wirst es nicht glauben, aber ich bin auch Webentwickler nebenbei. Ne? Also ich habe eine Idee, worüber du redest. Ich bin zwar kein Guter, ja. Ich bin kein Guter, aber ich schreibe schon PHP und sowas. Ich sage dir bloß, ich verstehe die Schönheit von Code, ja, und auch was es sich ausmacht, sich da rein zu diesen Aha-Effekt und so weiter. Und wenn auf einmal etwas funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat, und die Frustration, die auch wie in jedem Medium dran steht. Aber gut, wenn es das für dich ist, wunderbar. Ich sag mal, die Liebe zum Film oder zu einer Musik und so weiter ist natürlich was für mich zumindest auf einer anderen Ebene funktioniert und auch sich für jemanden, der eine Doku über das Thema macht, anders begegnen lässt als Code. Coden.
Ja. Ja. Aber das ist natürlich dann, wie gesagt, das ist halt immer der Einfluss, ne? Aber muss man gucken. Aber da sind wir ja schon bei einem Thema, wie man erfolgreich wird. Und das ist ja kein Rezept für YouTube insgesamt, sondern es ist das Rezept, um erfolgreich zu sein, es kenne deine Zielgruppe. Ne?
Es gibt, ja genau, YouTube ist ja nicht ein Konzept. YouTube ist Zehntausende von Konzepten, Millionen von Konzepten. Und das ist ja gerade das Spannendere. Jeder Channel, der einigermaßen erfolgreich ist, und erfolgreich ist eine relative Geschichte, hat sein komplett eigenes Konzept und seine komplett eigenen Regeln. Und deswegen ist es auch, glaube ich, völlig abstrus zu fragen, was ist das Erfolgsrezept auf YouTube? Du musst wirklich sagen, das Erfolgsrezept auf YouTube ist, dein Erfolgrezept zu finden. Das ist die Aufgabe. Und sehr häufig ist es die Community. Sind wir ja reingekommen in das Ding, ist es die Community zu gewinnen. Weil nur, ich sag mal so, du kannst Geld machen auf YouTube über ganz, 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 ganz viele verschiedene Wege. Also wirklich von der Standard-Monetarisierung, die du erst bekommst, wenn du 1000 Subscriber hast, und dich dann kannst du dir dafür applyen, und dann guckt sich das YouTube an, und ob du irgendwie was ist, was sie auf der Plattform haben möchten. Weil es gibt ja auch diese Leute, die sich so immer so mit Clickbait und so da reintricksen oder zum Beispiel Restream oder sonst irgendwie was machen von anderen Leuten, was alles nicht den Community-Standards entspricht, und das ist, dann wirst du nicht monetarisiert. Du kannst nur erfolgreich auf YouTube sein, wenn du den Spielregeln von YouTube folgst, auch tatsächlich. Zumindest langfristig.
Was sind da so Spielregeln?
Oh, du kennst das wahrscheinlich alles. Also wir machen das jetzt mehr oder weniger für die Hörer.
YouTube dafür machen wir das.
Ist natürlich zusammen. Copyright ist ein großes Thema. Zum Beispiel, ich könnte natürlich jetzt anfangen, einfach zu sagen, ich mache hier Radio Mombasa, ich mache meine Lieblingshits aller 90er und mache einen Endlos-Stream aus den Linien. Das ist komplett illegal, ne? Weil du bist ja sozusagen, du umgehst GEMA, du rechte Verwertung von den eigenen der Musik umgehst du damit. Und YouTube hat Mittel und Wege, das zu unterbinden. Das nennt sich Content-ID. Das heißt, die Leute, die den Content tatsächlich besitzen, laden den alle unsichtbar hoch auf die Plattform. Und der Algorithmus weiß, das gehört dem. Und er erkennt das ganz genau, genauso wie mit Shazam und so weiter. Du ja, die haben da noch ein bisschen advanced Dinge als das. Also die finden alles, überall. Und das machen sie nicht nur mit Musik, sondern auch mit Filminhalten, genau auf dieselbe Art und Weise, weil der Computer, Code ist Code, ne? Der sieht sowieso nur 0 und 1 und das, was er mit Musik kann, kann er genauso gut mit dem Bild machen. Und es reicht nicht, das wie früher, weißt du, einfach mal zu spiegeln und hochzufahren und so und die Farben ein bisschen zu verändern. Das bringt es nicht mehr, die kriegen dich. Und wenn sie dich nicht früher kriegen, dann kriegen sie dich später, weil der Algorithmus immer besser wird. Das ist das ganze Thema Copyright. Und dann gibt es die ganze Community-Guidelines, auf die es noch ausgeht. Zum Beispiel, dass man nicht redundant macht. Sehr viel, so ein Trend ist diese Bots, die Content generieren. Zum Beispiel einfach Internettext ablesen. Einfach random das Ding nehmen und mit so einem Bot, der dann einfach eine Stimme, eine menschliche Stimme hat, einfach Dinge aus dem Internet vorliest. Stundenlang. Weil es gibt ja zwei Konzepte quasi. Entweder du machst qualitativ hochwertigen Content, der gerne geguckt wird, oder du machst Zero-Effort-Geschichten sozusagen, das ist ein ganz andere Ende der Spanne. Zero-Effort-Geschichten, das sind vor allem Bot-Geschichten, die dich gar keinen Aufwand kosten, aber es ist genau wie mit Spam-Mail quasi, dass du hast eine Million, einer klickt und eine Response-Rate von einer Million auf dem, ein View an einer Million, wenn du genug davon hochlädst, lohnt es sich, ne? Und das will halt YouTube nicht. YouTube versucht genau das zu unterbinden, diesen Content auch zu sperren. Und diese ganze Geschichte, dass es die Monetarisierung erst mit 1000 Subscribern möglich ist, ist daraus geboren, solchen Content zu unterbinden, weil es natürlich viel schwieriger ist, diese Hürde zu erreichen für bot-generierte Channel und so weiter.
Naja, spannend. Ich hab das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ne? Aber klar, jetzt wo du es sagst, klingt es relativ logisch. Es gibt ja mittlerweile für alles irgendwelche Bot-Netzwerke, die auch so Geschichten machen.
Die sich auch dann untereinander sofort, zum Beispiel, du brauchst nur 1000 Channel aufmachen, die subscriben alle sich gegenseitig, bumm, hast du dann 1000 Subscriber. Und deswegen hast du auch die Problematik, dass es das tatsächlich noch gibt. Dann gibt es natürlich die Dinge wie zum Beispiel, dass dein Content halbwegs werbewirksam sein sollte, weil eigentlich YouTube möchte ganz gerne Geld mit dem Channel verdienen.
Kannst du werbewirksam kurz definieren? Für
ja, natürlich. Du darfst zum Beispiel, wenn du jetzt nur ficke Hühnerkacke auf dem also monetarisiert. Oder du zum Beispiel jetzt mal, ich gebe dir mal ein ganz hartes Thema. Also ich filme mich dabei, wie ich den ganzen Tag auf der Toilette sitze. Das würden die auch nicht gerne sehen, das widerspräche Community Guidelines.
Hier gibt es andere Social Media Apps für.
Ja, ganz genau. Also du darfst auch nicht zum Beispiel sehen, wie du dich oder andere dazu anleitest, in Gefahr zu bringen, also Jackass auf YouTube zu machen, was natürlich dann kurzzeitig sehr populär war, nachdem Jackass so populär war. Da haben sich sehr viele Leute sehr schwer verletzt und da hat YouTube auch Probleme bekommen, da mussten sie das unterbinden. Das ist also ein absolutes No-Go. Dann Drogenkonsum ist so eine Sache. Ne? Zum Beispiel während du
selbst Alkohol, irgendwie so ein Bier trinken oder sowas, ne, ist dann auch schon.
Bier trinken dürftest du, das wäre nicht das Riesenproblem. Also zum Beispiel, ich mache auch jetzt, ich entwickle gerade ein Format für Kunden von mir, Wein tatsächlich, ne, der Wein des Monats. Und da wird natürlich auf dem Channel getrunken und das muss natürlich gehen. Ja, wir haben übrigens mit dem YouTube-Channel angefangen, nicht als Selbstzweck tatsächlich, was er jetzt geworden ist, sondern einfach, weil ich mich dafür interessiert habe, wenn ich jetzt einen Kunde habe, der sagt, wir wollen das, wir wollen organischen Content haben, weil auf der einen Seite kannst du natürlich als Werbetreibender sagen, ich zahle für die Medienwirksamkeit, die ich habe, oder ich mache was langfristig viel besser funktioniert, selber eine Community auf und bringe meinen Inhalt an meine eigene Community. Wie mache ich das? Und die einzige Möglichkeit, wie du dem wirklich erzählen kannst, wie du es machst, ist es selber mal getan zu haben. Und das Ziel war dieser Channel. Und wenn man einen Channel aufmacht, wir haben das Thema Passion auch mit unterschiedlichen Meinungen schon behandelt, man sollte etwas machen. Das ist mein Tipp an jemanden, der das machen möchte selber. Macht irgendwas, für das ihr wirklich, wirklich brennt. Weil wenn du das nicht tust, wirst du nicht den Content schaffen können, der interessant für die Leute sind, die dafür brennen. Mhm. Und deine Community wird aus Leuten bestehen, die auch für das Thema brennen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache die Reparatur von dem Siemens 2-2-Spielspieler, wenn F11 dran steht, ist ein ganz anderes Thema. Aber auch ich, wenn ich zum Beispiel das Video aufrufe, werde mir das aufheben, der offensichtlich ein Klempner ist, ne? Der tatsächlich Passion für das Thema hat und dir das wirklich gut beschreiben kann. So, also nimm irgendwas, für den du A, Passion hast und B, in dem du dich auch halbwegs auskennst. Und du wirst feststellen, natürlich, du wirst dich nicht so gut auskennen, wie du kennst. Du kennst den berühmten Dunning-Krüger-Effekt. Ne? Das Problem ist, dass du nicht weißt, wie unwissend du in einem bestimmten Bereich bist.
Ja, ja,
weil absolut. Die Möglichkeiten sich oder es würde so viel mehr Wissen über das Thema benötigen, um zu wissen, dass du unwissend bist, dass ja, du sozusagen, also es ist einfach eine Lernkurve, um es mal ganz zu sagen. Und ich bin selber besser geworden als Filmemacher durch meinen Channel und weiß auch, welchen Schwachsinn ich verbreitet habe am Anfang. Da ist dann der Krüger-Effekt. Ne?
So. Aber es ist ganz spannend, was sagst du drin. Ne? Ist ganz spannend. Ich habe selber auch, ich habe jetzt irgendwie, seit ich diesen ganzen Startup-Kram irgendwie mitgemacht habe, irgendwann kommst immer wieder an so eine Punkte, wo du sehr viel gelernt hast, sehr viel mitgenommen hast und manchmal irgendwie auch das Gefühl hast, ja, ich weiß, was jetzt kommen muss und ich weiß, was jetzt nächste Steps sind und so. Und dann sprichst du auch mit Experten aus dem Bereich, in dem du jetzt da rein musst und stellst dann fest, ich weiß eigentlich gar nichts.
Ja.
Und es ist gut so. Also
das wird wahrscheinlich auch noch unterschiedlich sein, was für ein Produkt du hast, in welchem Land du bist und so weiter. Ja, genau, und das ist genau YouTube. Das ist ja genau das Geile daran. Mhm. You never know. Und es ist von Nische zu Nische unterschiedlich. Obwohl ich sage, es gibt ganz generell Dinge, wenn es dich interessiert, können wir darüber reden, wo ich sage, ich bin nicht die Eierlegende Wollmilchsau, ich habe nicht eine 20 Millionen Leute, aber du hast die Wahl zwischen genau wie überall anderswo auf der Welt und wenn im Supermarkt geht, du hast eine Powerbrand und du hast eine Iconbrand. Ne? Mhm. Du hast die Brands, wo du dazugehören darfst, das ist eine Iconbrand sozusagen, also ich sag mal von Stüssi, ne, oder sonst irgendwas, Porsche, ne, die zum Beispiel sozialen Status suggerieren oder Coolheit suggerieren. Mhm. Es gibt Themen, wo das sehr, 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 sehr wichtig ist, wie zum Beispiel damals bei Zigaretten. Ne? Du konntest sehen, wer jemand ist über die Zigarettenmarke, die er geraucht hat. Oder zumindest, wer er sein wollte.
Das ist ganz lustig, bei Zigarettenmarken, das sind ja nur Icon-Brands. Ne? Ich weiß, ich habe bis heute noch...
Die Handelsmarken zum Beispiel sind keine.
Bis heute noch, wenn ich es gab in den 98, 99 habe ich angefangen, Formel 1 zu gucken, gucke ich bis heute noch. Und damals waren immer Zigarettensponsoren auf den Autos.
Ja.
Und die damaligen Silberfall-Sponsoren-Marke ist bis heute, ich rauche seit 8,5 Jahren nicht mehr, und damals habe ich auch die Marke nicht geraucht, aber ich habe immer noch diese Marke und eine positive Kunde.
Bisschen, ja. Ich rauche übrigens seit 2 Jahren nicht mehr, oder nee, seit 3,5 nicht mehr. Ich habe aufgegeben, als meine Frau schwanger mit meinem ersten Kind war. Macht Sinn, ne? Macht auch vorher Sinn. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch so TUM und so, die haben ja natürlich alle ihre Handelsmarken. Mhm. Und das sind natürlich auf gar keinen Fall Icon-Brands. Aber du warst da schon recht, also alles, was man so relevant im Kopf hat, sind Icon-Brands. Was sie aber auch wieder zeigt, wie wichtig Icon-Brand in dem Kontext ist. Es sind die im Kopf bleiben. Es gibt das in fast allen Bereichen. Autos sind immer ein schönes Beispiel, weil es da wirklich alles gibt, von Icon-Brands. Und es gibt zum Beispiel Bereiche, wo es gar keine Icon-Brands gibt, wie zum Beispiel Waschmittel oder sowas. Ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es gibt Davidoff Waschmittel, for those who know. Ne? Also macht keinen Sinn. Da gibt es wieder Bereiche, wo ich sage, es gibt High-Interest und es gibt Low-Interest-Bereiche. Das nennt man zumindest in der klassischen Werbeforschung so. Zum Beispiel Zigarette ist ein High-Interest-Produkt, Autos ist ein High-Interest-Produkt, wo es den Leuten zumindest meistens wichtig ist, weil zum Beispiel in der Gesellschaft dich definiert.
Hm.
Das ist zum Beispiel bei Autos ein Riesenthema gewesen und du merkst gerade, wie das runterfährt. In dieser Gesellschaft, in der es auf einmal alles Rent ist, ne, und Shared ist und bla bla bla, wird das Statussymbol Auto immer kleiner. Und damit geht es natürlich auch von der Icon-Brand rüber in eine Power-Brand. Auf einmal ist Preis und Leistung wichtiger als, ne? Also wenn Preis-Leistung nur eine Rolle spielen würde, wäre Porsche, glaube ich, nicht erstrebenswert. Ne? Du siehst also, dass Preis-Leistung
nicht ausschlaggebend ist. Auch da unterschiedlich, ne? Aber die meisten machen es natürlich nicht Status. Ne? Ich zum Beispiel, ich würde gerne Porsche fahren, weil ich die Ingenieurskunst sehr schätze. Ne?
Natürlich,
ausschließlich. Nein, ist wirklich so. Ich fahre auch deswegen.
Keine Schwanzverlängerung. Nein.
Nein, ich fahre
deswegen. Du würdest nie machen, weil die Hühner draufstehen. Würdest du nie tun.
Nee, absolut nicht. Interessiert mich wirklich nicht. Nee, das mache ich voll ernst. Ich habe zum Beispiel auch wenn ich in so einem Golf GTI sitze oder so, kriege ich immer das Kotzen, weil er einfach nur laut ist. So. Weil das ist einfach nicht gut gemacht. So,
ich schätze Porsches. So ist es nicht, ja. Also ich finde es auch toll mit Ingenieurskunst und so weiter. Es ist ein tolles Gefühl, ein Auto zu fahren. Aber ich muss auch gestehen, ne, also wenn ich den Preis sehe und die Arbeitsleistung, die das auch bedeutet, dieses Geld zu erreichen, also wenn für mich Geld gar keine Rolle spielen würde, vielleicht, ja. Aber ich sag mal, in dem Moment, wo das in irgendeiner Form einschneidend wäre, und das ist so, seit ich verheiratet bin, seit ich Kinder habe und so weiter, seit dieser Faktor nach dem Motto, der Hühnerfaktor tatsächlich weg ist, ist für mich Porsche nur noch halb so interessant, wie es immer war. Und das zeigt dir, wo die Seele der Marke liegt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht bist du der Ausnahme, aber 90% ist das Ding Puppenfänger. Das ist ja ganz klar.
Ja, nein, und das ist davon, wo die Marke verliert. Will ich auch gar nicht schreiten.
Deswegen funktioniert auch der Panamera nicht, weil es kein Puppenfänger ist. Oder nicht so doll wie nur ein Elva, verstehst
du? Ich mag den Panamera, so ist das
manchmal. Ich mag genau, ich mag auch den Cayenne, aber das ist zum Beispiel, der wird ja mehr von Frauen gefahren als von Männern, ne?
Ja,
der Statussymbol.
Ja, ich finde es immer lustig, dass Frauen so gerne SUVs fahren. Ja. Aber lassen wir das.
Je größer die kleine Frau, desto größer. Naja, das ist tatsächlich so.
Würdest du dich als Influencer bezeichnen?
Zwangsläufig, wenn man dieses Community nachdenkt, wenn es tatsächlich am Ende darum geht, Communities zu schaffen, was auch, ich sag mal, die Hauptinterest für eigentlich jede Firma ist, für jede Firma, die zumindest direkt, nicht nur für die Endverbraucher verkaufen, gerade die B2B ist eigentlich, glaube ich, sehr interessant, eigene Community aufzubauen.
Da ist es halt noch gar nicht.
Dieser Community zu bewegen über die Plattform, die es gibt. Es macht ganz viel Sinn, anstatt sich das einzukaufen, wirklich zu sagen, zu einer Person des Vertrauens zu werden und so weiter.
Aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich beschäftigt. Ich sage das schon seit vielen Jahren. Ich glaube, dass es sehr viel Raum noch gibt für in der Zukunft für spezialisierte soziale Netzwerke. Und mit Leadbase haben wir tatsächlich auch das im Hinterkopf, wenn wir in die Zukunft gucken. Jetzt aktuell ist es halt Events, aber wir haben halt sehr viel Groundwork halt dahingehend gemacht, dass wir sagen, hey, wir möchten Community Building im B2B als Tool nutzen, ne? Und als Tool möglich machen. So ein paar konzeptionelle Geschichten noch, ne? Ich meine, ich habe als B2B-Firma schon dieses Interesse, eine geschlossene Community zu haben und halt nicht öffentlich zu sein. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine Modemarke bin, möchte ich mit meinen Händlern interagieren, ohne dass die Öffentlichkeit schon meine neuen Produkte sieht.
Natürlich.
Und ich glaube, im B2B ist sowas gar nicht so selten. Jetzt diesen Gedanken zu platzieren, ich habe das am Anfang versucht jetzt, so Ende letzten Jahres mal so ein paar Mal geteasert, und die Leute sind noch sehr, sehr, gerade im B2B, die sind noch sehr weit weg davon, Content auf Instagram oder LinkedIn oder sowas zu posten und dann eine eigene Community zu betreiben, in einem eigenen kleinen Netzwerk. Ich glaube, da sind die noch viel, viel weiter von weg. Das ist so ein bisschen Groundwork, was wir da auch noch tun müssen und so tun haben. Aber das ist tatsächlich was wir im Hinterkopf haben. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt, als Thema Community Building als Marketinginstrument und nicht mehr nur, um irgendwie als Einzelkämpfer Influencer zu werden, fände ich ganz spannend tatsächlich.
Ich sag mal so, wenn du eine Community bilden willst, was du solltest, denke ich, solltest du Thema Icon Brand, ne? Solltest du eine Icon Brand machen, keine Power Brand. Also du musst ja nicht gleich ein Bot sein oder sonst irgendwas, ein Bot-Netzwerk machen, sondern es gibt sehr viele Leute, die wirklich keinen guten Inhalt über, weißt du, wer interessiert sich für dich als Mensch? Keine Sau. Warum auch? Ne? Du bist ja nicht Kardashian. Also wenn ich einen Channel über mich machen würde und über meine so Travel-Blogs oder sonst irgendwas, funktionieren meistens zum Beispiel nicht gut, weil die meisten Leute interessiert sich nicht für dich als Menschen. Ja, es ist eher selten. Du musst schon Ausnahmeperson sein, wo das funktioniert. Oder Glück haben, im richtigen Moment abwaschen. Aber keine Ahnung. Das heißt, du solltest das Icon sein in deinem einen Bereich und dann wirst du automatisch zum Influencer. Weil für alle Marken, die es versäumt haben oder es auch nicht können oder nicht wollen oder aus sonst irgendeinem Grund keine Passion in dem Bereich haben, dass sie diese direkte Linie zu ihren eigenen Konsumenten nicht haben, für die wären Influencer dann wichtig. Also in dem Fall zum Beispiel, ich habe einen Filmemacher-Channel, ich habe tatsächlich Industrieleute auf meinen Sachen, bis hin zur Wedding-Firma. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt eine Sony eine neue Kamera rausbringen würde, könnte sie jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte, dass du auf deinem Channel über die redest und das mal beurteilst und was drüber machst und so weiter. Wir machen das eher weniger, wir sind eigentlich eher daran, weitere Dokumentargeschichten zu machen und Schulungsgeschichten zu machen und also wirklich Edutainment, High-End-Edutainment zu unserem Thema zu machen. Aber wenn zum Beispiel ein Influencer reinkommt, wir embedden das zum Beispiel dann auch wirklich organisch in unseren Content, bringen das mit rein oder stricken eine ganze Episode drumherum, wenn es Sinn macht, tatsächlich. Und zum Beispiel, wenn jetzt Sony sagen will, wir haben eine Kamera, die sieht wirklich aus wie Film. Und dann würde ich sagen, okay, dann würde ich losziehen und eine Episode draus machen, sieht sie wirklich aus wie Film und würde mit Film drehen und das dann machen und eine ganze Episode draus sehen. Was bedeutet das eigentlich, wie Film auszusehen? Das nur mal als Beispiel. So, in diesem Kontext bin ich natürlich ein Influencer. Auch wenn das heutzutage häufig ein Schimpfwort ist, leider. Bist du ein Influencer? Und so macht auch Influencer-Marketing, glaube ich, viel Sinn. Und ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass es in anderen Fällen, auch wenn es so dieses klassische Begriff Influencer, wenn man sagt, dieses Gesichtspuder ist das Beste, ne? Das ist so das Klischee, also,
was man da das Bild, das Bild, was auch von den Medien einfach gestreut wurde viel, ne?
Ja, natürlich. Und von wegen, ich reise umsonst um die Welt und beurteile die Hotels. Das ist der andere Influencer. Und das kann man mögen, das kann man nicht sehen. Das macht für viele Sinn, das macht für viele nicht Sinn. Für den Influencer selber, ich glaube, auf dem Low-End-Bereich oder in der Mittelklasse YouTube, ich sag mal, das sind so Channel, die, sagen wir, 10.000 bis 100.000 Abonnenten haben und unspezifisch sind in dem Thema. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Make-up-Mädchen bin, sag ich mal, ich bin 16 Jahre und mache Make-up und hab 100.000 Abonnenten, dann darfst du immer noch nicht erwarten, dass die Leute das Geld um die Ohren knallen, weil deine Leute so unspezifisch sind und das Produkt wahrscheinlich auch sehr klein ist im Preis und von den Margen her sehr klein ist. Zum Beispiel, ja. Wenn ich habe zum Beispiel jetzt nur für die, die es nicht mitbekommen haben, mein Channel hat auch nur 120.000 Abonnenten, aber in dieser Branche, in dieser sehr, sehr spezifischen Nische, sind das quasi schon
eine Elite quasi,
elitäre Auswahl. Die Elite dieses Businesses. Und mit dieser, also bin ich in meiner Nische schon ein halber bunter Hund. Also es ist schon so, dass ich eigentlich mit Leuten, die auch aus L.A. und so weiter und Hollywood-Geschichten und auch Startups in dem Bereich, der Leute sagen, klar kenne ich den Channel. Aber das ist meine Lieblingsepisode. Also, ich höre sowas viel. Also wundert mich teilweise, dass es dann auch Leute sind, also teilweise DOPs, mit denen du schon mal Kinofilme von gesehen haben, gesagt haben, den Channel, Fan davon. Weißt du, das ist auch, wo ich meinen Kick kriege, wirklich, wo ich sage, das ist geil, das ist spannend. Und ich glaube, für viele Leute gibt es solche, diese Aha-Momente, wenn sie ihr Selbstchannel ein bisschen größer werden, in ihrer Nische erfolgreich sind. Und es ist ganz klar, dass du auch mehr Geld verdienst dadurch. Es geht nicht um davon, wie viele Views du machst und so, sondern um die Relevanz. Das spiegelt sich zum Beispiel nicht nur in dem, was du außerhalb von YouTube verdienen kannst. Ich mache übrigens das meiste Geld tatsächlich über Membership. Nicht Subscriber, das ist ein Unterschied. Subscriber zahlt nichts dafür, dass ein Subscriber ist, sondern der wird nur benachrichtigt, wenn und erscheint bevorzugt in deinem Feed, wenn ich ein neues Review rausbringe. Aber Member ist jemand, der dafür bezahlt, Member zu sein. Ein bisschen Special Content bekommen. So, wir haben zum Beispiel drei Tiers. Einer zahlt einen Dollar, der nächste größere zahlt $4 und noch ein höherer zahlt $10. Und interessanterweise haben wir am meisten $10 Patienten. Tatsächlich Leute, die 99 Cent pro Monat zahlen, um auf einem Channel zu sein, weil sie an diese Mission, die wir haben und an das, was wir tun, so sehr lieben, so viel, also so dafür brennen, Power Brand, Icon Brand, Passion, dafür brennt, dass sie sagen, das ist unterstützenswert, das ist wie ein Patreon, das gibt es ja auch als Möglichkeit der Finanzierung, außerhalb von YouTube, da Geld einzuspielen. Wir kriegen natürlich auch Geld über die ganz normale Werbeeinspielung, außer du hast YouTube Premium, dann gibt es nicht, dann kriegst du aus dem Topf sozusagen einen anderen Teil
zugeordnet. Was überwiegt da? Also sind eher
bei mir ist es ganz, ja, Premium ist eine Fraktion. Also ungefähr 10% deiner Views haben YouTube Premium, um dir eine Idee zu geben.
Von meinen. Ich bin einer davon. Also ich hab das ehrlich gesagt irgendwann mal bestellt und nie abbestellt. Ja. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass YouTube mittlerweile voll mit Werbung ist.
Ich finde das auch super. Ja. Ich benutze YouTube Premium gar nicht wegen der Werbevermeidung, sondern weil YouTube den größten Streaming-Katalog von Musik hat überhaupt. Und die YouTube-App, also die YouTube-Audio-App ist wirklich gut. Und der Algorithmus ist ja nicht nur gut für zu wissen, was für den Film du nächstes hast, sondern auch sehr gut, welche Musik du als nächstes hören willst. Das ist derselbe Algorithmus, der da arbeitet.
Bei mir war das ganz praktisch. Ich war viel reisen in der Bahn und dort hatte ich kein Netz einfach. Und YouTube Premium war lange Zeit die einzige Möglichkeit, sich das offline anzugucken.
Ja, das ist auch noch
ein Punkt. Und seitdem habe ich das nie wieder abbestellt und habe genau ein bis zwei Minuten gebraucht auf YouTube, bis ich es wieder aktiviert habe. Ich habe schon lange auch bei Facebook und WhatsApp und so, wenn ihr schon Werbung schaltet, ist es ja okay, aber dann bietet mir doch zumindest die Option zu zahlen. So, ich habe doch kein Problem, ich möchte doch zumindest die Option haben, hey, wenn ich es nicht umsonst haben möchte oder haben muss, dann zahle ich was und dafür habe ich halt keine Werbung. Das war ja lange Zeit bei Apps das Prinzip, so, ne? Und dass sich da die großen Plattformen da so gegen, ich meine, die werden ihre Zahlen haben und wissen, warum sie es tun, aber ich bin zum Beispiel mega glücklich, ich zahle meine 12 Euro im Monat, glaube ich, ne, für YouTube.
Irgendwie sowas wie oder 10, ich weiß es auch nicht.
Und ich nutze noch nicht mal die Musik.
Ich 12 oder 10 Euro oder sowas. Nein, aber wirklich, guck dir nochmal die Music-App, YouTube Music-App an. Das ist also wirklich, auf den Knopfdruck haut er dir Playlist zusammen und der große Erfolg von Apple von Google ist deren AI, ne? Ob das Suchergebnis ist, organisch in Google Search oder ob das mit AdSense die Werbeausspielung ist oder ob das der Algorithmus ist, wie der genannt wird, nur auf YouTube. Das ist, was sie können. Und das ist was Apple nicht kann. Und was Apple da so, mit hier curated Content und so eine Scheiße, wo ich immer denke, Apple, ihr habt es nicht verstanden. Ihr habt es wirklich nicht verstanden, weil ihr habt Radio gerade erfunden. Das ist curated Content, danke.
Ich habe selber auch dann eine Zeit lang daran geglaubt, glaube ich, tatsächlich. Also ich habe auch bei uns mit dem Feed, ne, das ist kuratiert, aber jetzt, das skaliert halt null, ne? Du kannst dich tot kuratieren, wenn irgendwer, keine Ahnung, 30 Stunden am Tag Video guckt, also jetzt mal, ne, in Anführungsstrich natürlich, dann ist irgendwann vorbei. Und das ist halt, ich merke das bei uns auch. Wir haben bis 200 Aussteller Events und selbst bei 200 Ausstellern und jeder hat die meisten von denen haben nur einen Post und du hast halt so Posts, die du über 3 Tage verteilen musst. Das geht schon in dem Rahmen nicht mehr ohne Algorithmus. Das heißt, um die Qualität des Feeds und auch für den Ausspielenden, also der den Post erstellt, auch die Qualität hat und die Ausspielung zu wahren, braucht es halt Algorithmen. Ne? Ich habe lange Zeit immer gesagt, kuratierter Content, darum geht's. Tatsächlich nicht. Deine Lösung muss halt immer funktionieren und das ist mit kuratierten Content sehr limitiert.
Google ja schon immer gelebt, dass sie eben genau das konnten. Das ist die Spinne ist. Und das macht ganz viel Sinn. Und als YouTube, als Creator, muss man halt sich darüber klar Gedanken machen, was will YouTube? Das ist, glaube ich, ein Faktor, der da anscheinend ist. Was willst du, die Community? Und wenn sich das deckt, dann gibt es da eine Möglichkeit. Weil da zum Beispiel ist die Werbung, die auf deinem Schalten geschaltet wird, für die nicht Premium haben, um die Kurve wieder zurück zu dem, wo wir ausgestiegen sind aus diesem Segment, wie viel kriegst du für die Werbung, die auf deinem Kanal geschaltet wird? Wenn du einen Kanal über Fußball hast, oder was weiß ich, Family Channel, und es ist wirklich alles Gott und die Welt schaltet drauf, ist die Auktion, die sozusagen hinter deinem, ist klein und damit sinkt der Preis, der gezahlt, die Leute oder der Werbetreibende bereit ist, auf deinem Werbe zu schalten. Wenn du es geschafft hast, dass, weil du so spezifisch bist für eine bestimmte Nische und auch da der bunte Hund bist, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel Produkte anbieten, in den Bereichen, die du tätig und diese auch gezielt ansprechen will, haben sie die Möglichkeit ja über AdSense nicht nur auf demografisch oder auf, sondern sie können auf Channel genau schalten. Sie können also an einer Auktion teilnehmen, wo sie auf gewisse Channel drauf machen. Und ich habe früher auch das einfach mal versucht, einfach nur um zu wissen für mich, wie es funktioniert, habe dann 20 Channels eingegeben, die relevant sind und habe dann mein sozusagen Spot drauf geworfen, um einfach mal zu sehen, wie das mit den Auktionen preist. Und du kannst ja sagen, ich bin bereit, ein Minimum anzugeben. Du hast gemerkt, es gibt zero Ausspielung auf den Minimumpreis, weil es immer irgendwie genug Leute gab, die mehr geboten haben, um die Werbezeit, die zur Verfügung steht, weil ich kann ja limitieren, Ich limitiere zum Beispiel, ich habe zum Beispiel auch den auf einen Stunden, ein Video, das eine Stunde 20 lang ist, habe ich 8 Werbespots drauf, so die kann ich verkaufen, sondern gibt es meinetwegen auf dem, sagen wir mal, in einem Monat 50.000 Ausspielungen. So, das heißt, ich habe 8 mal 50.000 Ausspielungen. Die müssen jetzt auch noch zu der demografischen Daten passen. Wenn zum Beispiel in der Filmemacherei so gemein und sexistisch das klingt, es sind fast ausschließlich Männer, die sich dafür interessieren und das tun. Wie jetzt wahrscheinlich auch. Es gibt immer Tendenzen und Strömungen. Es wird Gott sei Dank ein bisschen mehr Frauen jetzt. Aber es ist ein traditionell sehr, sehr männlich dominiertes Feld.
Ja, ist aber bei vielen so.
Es ist bei Programmierung ja wahrscheinlich ungefähr dasselbe, obwohl es auch natürlich eine Bewegung drin ist. Trotzdem, über 90% deiner Leute auf dem Channel, du kannst ja die demografischen Sachen sehen. Du siehst genau, wo die herkommt. Du siehst, du siehst, wann die online gehen. Das alles liefert dir das YouTube Studio. Du kannst, die Leute, die dich gucken, sind relativ transparent. Du siehst, wann sie wohin gucken und wann sie ausspringen, wann sie, du kannst sehen im Video, wann die auf Klo gegangen sind. Ist eine Delle drin. Weil es zu lang wurde an der Stelle. Du hast also diese 8 Spots, die du zum Beispiel auf dieser Anzahl schon ausspielst, und es gibt eine ganz spezielle Sache. Und es gibt jetzt so eine Auktion, die in Echtzeit funktioniert über den Algorithmus, der dann den Werbepreis bestimmt, der darauf gezahlt wird. Und je spezifischer dein Thema ist, desto höher tendiert der Preis zu sein. Wenn es eben auch ein Produkt gibt, was dagegen steht, das, wo die Leute achten, dass es sinnvoll ist, bei dir dafür zu werben. Also das ist der ganze, der klassische AdSense-Teil von YouTube, der bei mir ungefähr 30% des Incomes überhaupt noch ausmacht. Und ein Riesenthema ist für mich Affiliate. Und dabei nicht dieses Amazon Store und so, habe ich auch. Das macht gar nichts, vergiss es, macht gar nichts, sondern bei uns ist eBay das Thema, weil wir eben sehr viel Sachen, zum Beispiel Vintage Lenses und so weiter machen. Die,
okay, das heißt, ihr bindet dann die eBay-Auktion mit ein?
Genau. Nein, nicht die Auktion an sich, sondern wenn du jetzt eine Auktion hast, hast du das Problem, hast du wieder das
ist ausgelaufen.
Genau, die läuft ja aus. Dann bist du ja mich nur damit beschäftigt, gute Auktionen zu finden und einzubinden. Was wir machen, ist, wir linken auf Suchergebnisse bei eBay und sagen zum Beispiel, du suchst für dieses Lens, bom, bom, und ich linke auf ein Suchergebnis bei eBay. Und eBay ist relativ genau. eBay ist relativ, also erstmal braucht man keinerlei, jeder kann es machen. Du brauchst also keinen Contract oder sonst irgendwas mit denen. Du kannst dir einfach den Bot runterladen, ein Suchergebnis machen, das Swing. Und wenn du den Traffic drauf bringst und die Leute tatsächlich es erwerben, ist eBay relativ generös, wie sie das teilen mit dir.
Spannend,
den Gewinn. Und zwar, bitte, es geht nicht darum, wie wertvoll das Ding ist, was da verkauft wird. YouTube holt sich einen kleinen Cut sozusagen aus dem Verkaufspreis, der da erzielt wird. Und den Cut teilen sie mit dir. Je nachdem, was für ein Artikel es ist, in welcher Sparte sich berät, verändert sich der Cut. Was cool ist, zum Beispiel, wenn jetzt, weißt du, zum Beispiel jetzt, bei mir gibt es Objektive teilweise, Vintage-Objektive, die momentan für 5.000 Euro gehandelt wird. Stück. Wenn jemand eins kauft, das ist natürlich eine Einzeltransaktion, die sehr hoch ist. Und du kriegst da auch einen relativ guten Cut. Den kriegst du übrigens zeitversetzt, damit der, wenn er es zurückschickt und das Geld sich wiederholt, du hast eine gewisse Verzögerung da drin. Aber trotzdem, die Masse macht es natürlich mehr als Einzeltransaktion bei der Geschichte.
Spannend.
Aber es ist trotzdem, wenn der jetzt nicht sofort das kauft, sondern 2 Wochen später, kriegst du immer noch einen Cut. Allerdings einen kleineren. Das heißt, es gibt, wenn er was ganz anderes kauft.
Das ist jetzt ein bisschen so,
aber ein kleinerer, ne?
Wie heißt der Lead eigentlich ist, ne? Oder wie gut vorqualifiziert er quasi ist. Ja, spannend. Genau.
Na, aber wenn er jetzt auf eBay geht, um sich ein Objektiv zu kaufen, es nicht kauft, aber stattdessen ein Waschmittel kauft, kriegst du immer noch einen Cut, aber einen ganz kleinen noch.
Ne? Ah ja, spannend. Okay, cool. Cool. Ich muss tatsächlich an der Stelle leider das Thema. Es ist, glaube ich, man könnte noch Stunden drüber reden, aber sehr spannend. Ich habe Insights gekriegt, die hatte ich so auch noch nicht, obwohl ich relativ häufig auch angucke, wie das bei anderen YouTubern noch läuft. Aber das mit eBay habe ich noch nie gehört. Das ist spannend. Es macht ja absolut Sinn. Und jetzt, wo du das sagst, klar, natürlich hat eBay sowas, aber
es ist halt wie immer. Hat Amazon auch, also so ist es nicht.
Ey, bei Amazon kenne ich das ja, ja klar. Aber bei Amazon, wobei eigentlich ist, am Ende ist es nichts anderes. Ob du jetzt einen Händler hast bei Amazon, FAB oder wie das heißt da, oder FBA, oder hast halt einen Auktionator bei eBay, ist eigentlich am Ende vom Prinzip her das Gleiche.
Ja. Vom Prinzip her, ja, aber Amazon funktioniert zumindest für mich.
Ja.
Ich sah das bloß zum Beispiel überhaupt nicht, obwohl ich auch jetzt zum Beispiel in deren Influencer-Programm drin war, wo die sehr picky sind, ob du das darfst oder nicht. Du darfst also nicht, jeder kann sein eigenes Store auf Amazon aufmachen. Ich habe einen für meinen Channel jetzt. Und ich musste da auch, ich sag mal, dreimal an die Tür klopfen, bevor sie das erlaubt haben. Funktioniert überhaupt nicht. Aber es, du kannst immer sehen, es kommt aufs Produkt an. Zum Beispiel, wenn du jetzt mal deinen Uhren-Channel hätte, hättest du wahrscheinlich genau das Problem, was ich hätte, nämlich, dass die 72er Daytona von Rolex irgendwie das Thema ist auf deinem Channel, wahrscheinlich mehr als eine Swatch vom letzten Jahr. Und wenn du die Swatch vom letzten Jahr auf Amazon verlinkst, bringt dir das nicht viel. Aber die Daytona, wenn die über eBay irgendwo verkauft wird und du irgendwo in dem Prozess drinsteht, dass du sie auf eBay auf die Plattform bringst und irgendwie in dem da in der Kette, die zum Kauf geführt hat, drin steckst, du kriegst du einen the Wealthy Cup, ne?
Ja, krass.
Das kann wirklich in der Summe der Dinge dann doch Geld machen.
Ja, verrückt. Cool, sehr schön. Ich habe eigentlich noch zwei Sachen, die ich gerne mal die wirklich kurz anschneiden soll. Wir sind eigentlich schon über der Zeit. Deine Projekte, du schneidest dich selber ja gerne in Filme rein und so, ne?
Ja. Also es macht natürlich ganz viel Sinn, finde ich, aus meiner Perspektive. Ja. Es geht um die Liebe zu alten Filmen und wie mache ich das, sorge ich dafür, dass mein Footage auch so aussieht. Ja. Ich habe immer eine riesen diebische Freude daran, Dinge zu zeigen, indem ich sie mache. Was bei Filmen ja ganz viel Sinn macht. Ne?
Ja, ja. Und ich auch da nochmal ein Shoutout, ey, geht wirklich auf Media Division, den Link gibt es gleich noch. Es macht sehr, sehr viel Spaß, sich das mal anzugucken. Es ist eine sehr, sehr hohe Qualität, muss ich ja echt immer wieder beeindruckt feststellen.
Jemand, der sich auch mit Filmen beschäftigt, ist natürlich immer nett.
Ja, vor allem von jemand, der auch schon mal mit Greenscreen gearbeitet hat. Finde ich das bemerkenswert, wie du das Keying hinkriegst. Also wirklich, das ist ja schon sehr, sehr technisch.
Der Key an sich ist ja nicht das Riesenproblem. Wir arbeiten natürlich, wenn wir jetzt uns in Filme reinbringen, irgendwie mit Filmemulation, wir versuchen es vom Objektiv, vom Kameraaufbau relativ ähnlich zu halten. Zum Beispiel, wir haben in der letzten Episode sehr viel, ich nenne das mal Spoofs, ne, weil wir es natürlich veräppeln, das Ganze. Wir hatten zum Beispiel uns in Shining reingeschnitten oder in Aliens, das ist auch in klassische, ikonische Filme, die unser Publikum liebt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, die liebt jeder. Ne? Und vor allem gerne auch über eigentlich ernste Filme, weil es einfach mehr Spaß macht, da eine lustige
Sache
zu finden. Und ich meine, es ist komplett was anderes als ein Deepfake. Deepfake ist sehr populär und wird auch immer besser. Also es gibt, jetzt musst du mal gucken. Also letzte Woche hat hier dieser Face Control Alt oder sowas, wie der heißt, Neues rausgebracht. Musst du mal einfach auf YouTube suchen nach Stanley Ipkiss als in Leon oder ist schizophrenic, wo sie Gary Oldman in Leon ersetzen mit Stanley Ipkiss, aber auch kreative Idee dazu machen. Das heißt, die Musik zum Beispiel aus der Maske drunter packen und so weiter.
Okay, spannend.
Das Ganze in eine fiese Mörder-Arie verwandeln. Ist unglaublich. Es funktioniert. Also vorher, so mit Terminator kennst du vielleicht den hier, wo Sylvester Stallone ist.
Gar nicht so tief drin in dem Thema tatsächlich.
Also guck mal an, Deepfake ist ein Thema. Wir machen was komplett anderes, weil Deepfake bedeutet ja, dass du zum Beispiel das Gesicht von einem Akteur austauschst gegen ein anderes Gesicht. Das wird mit einer AI gemacht. Aber die Handlung dieselbe bleibt, weil was die AI noch zumindest nicht kann, ist zu verändern, was der Typ sagt. Und zum Beispiel jetzt, das heißt, was wir machen, ist ein komplettes Ansatz. Ich nehme mich selber einfach nur aus Mangel an Alternativen für solche Sachen und mit der Hilfe von Greenscreen, der richtigen Beleuchtung und meinem Wissen über Film, wie Film aussieht, wie man sie emuliert, schneide mich in diese Filme rein.
Ich melde mich übrigens freiwillig immer mit zu Schauspielern. Ich liebe Schauspieler.
Okay. Eine Hauptprobleme dabei ist, dass man erstmal den Originalschauspieler aus einer Szene rausnehmen muss. Das heißt, sehr geeignete Szenen nehmen und so weiter. Und wie man das Auge dahingehend betrügen kann, dass er denkt, dass der andere nicht da war. Und sich dann zu ersetzen und mit einem geschickten Schnitt in Handlungsszenen, die da waren, so reinzusetzen, dass es einen komplett neuen Kontext gibt. Ne?
Wäre eigentlich noch viel geiler für eine Setcard, wenn man direkt so Szenen bauen könnte, oder? Als wenn man irgendwelche, also wenn du jetzt als Schauspieler dich irgendwo bewirbst, dann hättest du so eine Szenen in der Qualität, wie du sie machst.
Kann ich mir, du, natürlich. Ich weise darauf hin, dass es eine ganz klare Urheberrechtsverletzung ist. Das zu
naja,
ich meine, und auch in unserem Case eine ist im Prinzip, aber es gibt da eine Gesetzeslage, die heißt Fair Use. Die ist eigentlich in dieser Form in fast allen Rechtsprechungen der Welt da. Gibt es also auch im deutschen und im europäischen Recht und im britischen Recht. Die, wenn man das zum Beispiel damit nicht einschränkt, dass der Original-Urheberrecht-Inhaber seinen eigenen Content monetarisieren kann, wenn man das damit nicht verringert, wenn es für Bildung, was in unserem Fall der Fall ist, einsetzt oder für Comedy, also Satire ist da auch relativ frei, wenn man da nicht das Herzstück nimmt und vor allem, wenn es einen transformativen Charakter hat, was ja gerade, weil ich
ja, klar.
Die Handlung komplett verändere, den Kontext komplett verändere, also und ist auch noch, es gibt noch den Kunstfaktor auch noch. Es muss nicht alles erfüllen, aber je mehr du davon erfüllst, desto besser kommst du rum. Wir hatten tatsächlich den Fall, dass wir, das war die Shining-Episode, wo ich mich mit diese berühmte Bart-Szene mit Jack Nicholson hatte und ich habe mich reingepackt statt des Kellners, der Grady heißt der im Film. Und der auch der Keeper vom Haus war, bevor Jack Nicholson der Keeper wurde. Und es gibt diesen Dialog. Und ich habe mich da reingeschnitten. Und es ging mir darum, da in dieser ganzen Episode geht es um Psy Superspeed. Das ist die Objektive, mit der The Shining gefilmt wurde. Und dass es aus derselben Zeit Fotoobjektive gibt, die tatsächlich dasselbe Glas, dasselbe generelle Design haben, deswegen sehr, sehr ähnlich aussehen. Und das habe ich gezeigt dadurch, dass ich das auch so gefilmt habe. Ne?
Ja, sehr cool.
Wobei natürlich das Objektiv der kleinste Teil dieser Magic Sauce ist, Bild dann ausmachen. Anyhow, wir haben das dann so gefilmt und dann kam tatsächlich Warner Brother irgendwie eine Woche später an und kam nicht über Content ID, sondern tatsächlich an meine E-Mail und wollte mir eine Hammelbeine langziehen. Ne? und ich habe dann ein bisschen, und das hat mich aber auf der anderen Seite auch sehr positiv überrascht, Kudos to Warner Brothers hier mal. Ich habe mit denen gesagt, hey, übrigens, wir haben nichts mit Zeiss zu tun. Die Objektive, über die wir hier reden, sind aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die werden da 40 Jahre nicht mehr hergestellt oder 50 Jahre nicht mehr hergestellt. Kein Konglomerat verdient da was dran. Wir verdienen was an Monetarisierung. Also aus der Perspektive ist es sogar kommerziell, wenn du so willst. Aber nicht in dem Kontext, in dem sie den Verdacht hatten, dass da Kommerzialisierung, nämlich dass Zeiss einfach ungefragt das für Werbezwecken benutzt.
Okay, verstehe.
Und das war nicht der Fall. Und dass ich habe auf Fair Use plädiert, habe gesagt, es ist transformativ und das alles, es hat nichts mit Zeit zu tun. Und hatte jetzt eigentlich gedacht, dass sie mich trotzdem verklagen wollen. Und die sind zurückgekommen und gesagt, nö, finden wir, sehen, wir akzeptieren die Haltung. Und ich habe auch noch gesagt, übrigens, ein Kultfilm entsteht dadurch oder bleibt auch ein Kultfilm, dadurch, dass die Leute, dass es in der Generation auch einen Bekanntheitsgrad hat, dass es diesen ikonischen Charakter hat. Aber das wird auch dadurch erzielt, dass der Film zitiert wird. Das heißt, Dinge, wie ich sie tue, laden dazu ein, diesen Film, dass er kulturell relevant bleibt und nicht verschwindet einfach. Und dass er auch neue Generationen, zum Beispiel gerade über ein neues Medium, dann auch ein neues Medium, neues Publikum anspricht, weil ich habe natürlich die Sachen auch entsprechend auf Instagram drauf und so weiter. Und er hat gesagt, weißt du was? Die Auffassung teile ich und wir dürfen das wieder freischalten. Und das fand ich zum Beispiel jetzt auch cooles an Warner Brothers. Ja. Und ich habe es auch mit keinem anderen Filmverleih wieder Probleme in dem Bereich gehabt.
Cool.
Bis jetzt.
Sehr schön. Ja. Was ist, das ist so meine letzte Frage an dich und dann würde ich dir gerne noch ein bisschen Raum für Eigenwerbung lassen. Und was ist so dein Ziel? Wo möchtest du hin? Was möchte Nicolas gerne machen in Zukunft?
Also erstmal möchte ich, dass meine Familie gesund und glücklich ist und ich möchte, dass die Pandemie aufhört. Und also ich möchte alles, was wir auch alle möchten. Wenn du das Geschäft ansprichst, ist es natürlich so, Channel macht mir Freude, ist eine ganz klare Sache, aber was mir am meisten Freude macht, ist dabei der schöpferische Prozess. Das heißt ja nicht Creator aus Gründen, die so. Und was ist auch, warum man, ich sag mal, das schwere Brot, das auch Creator ist, weil es ist rund um die Uhr arbeiten. Ich sitze fast jede Nacht, wenn meine Familie schläft, am Computer und arbeite. In this way or another. Und wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn ich im Bett alleine liege, kommuniziere ich mit meinen Leuten auf den Social-Kanälen, ne, mit meiner Gruppe und so weiter, weil das Herzstück ist dieses ganzen Endeavors ist. Und wenn ich es nicht schaffe, das zu bauen, dann komme ich nirgendwo hin. Aber am meisten macht mir der schöpferische Prozess dann doch Freude. Und ich würde gerne mehr in dem Bereich machen. Und natürlich, ich meine, wenn Netflix unbedingt will, ich würde gerne mal eine Doku-Serie für Netflix machen. Ja. Wahrscheinlich nicht so extrem spezifisch, wie wir es auf unserem Channel machen. Das ist auch genau richtig so. Netflix ist für eine breite Gruppe. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht können. Wir können uns, glaube ich, jedem anderen Thema annehmen, wenn wir das wollten. Oder HBO. Und ich würde zum Beispiel sagen, was ich am liebsten machen würde, ist eine Miniseries. Also ich weiß nicht, ob du Chernobyl zum Beispiel kennst.
Ich habe Damen Gambit, Queen's Gambit. Ich finde das Konzept der Miniserien großartig. Ja, Marvel macht das ja auch ein bisschen jetzt im Cinematic Universe. Da bin ich ein großer Fan von. Und ich finde Miniserien eine großartige Idee.
Sicher. Und ich habe jetzt ein flüssiger Übergang zu normalen Serien, zum Beispiel Mandalorians, die jetzt auch eine ganz normale Season hat, ist aber auch im Prinzip wie eine Miniserie, so ein bisschen so eine Mischung dadurch. Aber zum Beispiel, wenn ich das Verhalten der Menschen sehe heutzutage, es gibt zwei große Strömungen, denke ich. Und es gibt die Attention Span sinkt auf der einen Seite, das macht Social Media, dass du diese Instant-Befriedigung brauchst eben, dass du immer zack, 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 nächster Post, und das darf alles nur noch 3 Sekunden lang sein. Und du merkst ja auch, dass selbst alle versuchen, ins Thema einzusteigen von TikTok, die da nur davon leben, von dem Konzept. YouTube versucht es mit Shorts, da sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen. Und Instagram mit Reels und so weiter. Du merkst, wie sich die Konzepte verändern. Erstmal dachten sie, es ist IGTV, also es ist jetzt hochkant. Das wäre das Ding, aber dann haben sie gemerkt, es ist zwar hochkant, aber es ist kurz, also dann kam Reels und so weiter. Also jeder versucht, das so zum Beispiel abzugrasen, das Thema, dass die Attention Span kürzer wird und das Content knackiger, kürzer auf den Punkt sein sollte. Mhm. Eine Geschichte zu erzählen und wirkliche Tiefe zu erlangen, die uns auch wirklich interessiert, auf einer emotionalen Ebene, dann glaube ich nicht, dass dafür dieses extrem Kurzform geeignet ist. Soll es auch gar nicht sein. Aber je mehr wir in diese Tendenz gehen, desto mehr fehlt was auf einer anderen Seite. Und wie fast jede Bewegung gibt es immer die Schattenseite. Das ist immer ein Yin und Yang. Das heißt, je weiter wir auf einer Seite in das hier reinstehen, desto größer wird die tiefe Lust an was anderem, an was ganz Tiefem. Dass die Schere hier aufgeht. Und auf der anderen Seite hast du die Miniseries, die genau das Gegenteil ist, was eigentlich nichts anderes als ein Kinofilm ist, der extrem lang ist.
ja, genau. Aber das finde ich ja gut. Du hast halt mehr Luft zum Erzählen einfach.
Exakt. Ja. Also du hast mehr Zeit, dich auch in den Charakter zu verlieben. Also ich erinnere mich damals, als ich zum Beispiel in meiner Jugend der Herr der Ringe, ich habe das glaube ich 5, 6 Mal gelesen, über die Laufe der Jahrzehnte, gelesen habe, dass es für mich, wenn ich fertig war mit dem Buch, war es immer wie ein kleiner Tod. Weil diese ganzen, es wird kein neuer Teil davon mehr. Ja, für mich auch. Ich habe auch Harry Potter gelesen, tatsächlich. Es war ein kleiner Tod, weil du dich von diesen Charakteren verabschieden musst. Und K. Rowling lebt noch, sie könnte theoretisch nochmal dazu tendieren, das nochmal fortzuführen oder sonst irgendwas.
Toll, aber die Geschichte ist auch schön, wenn sie irgendwann zu Ende ist, oder?
Ja, es muss auch vorbei sein. Und der Herr der Ringe hätte nicht weitergehen dürfen. Ne? Ja. Auch wenn sie es mit dem Silmarillion und so weiter irgendwo...
Aber ich fand den Hobbit haben sie gut gemacht.
Und, der Hobbit kam aber vor der Herr der Ringe.
Nein, ich meine, du meinst so, okay, ich meine, ich war jetzt beim Film.
Ich war beim Film. Nein, also, und der Hobbit finde ich zum Beispiel ist grauenvoll. Das ist zu wenig Content. Nein, das ist wirklich tatsächlich zu wenig Geschichte. Der Hobbit, ich liebe das Buch, verstehe mich nicht falsch. Ich liebe das Buch. Ich habe es vorher mehr darin gelesen als Kind, weil es auch kindgerechter ist und von Tolkien auch für seine Kinder geschrieben oder für seine Nichten, glaube ich, oder sowas geschrieben wurde ursprünglich. Und das gab ihm erst die Idee für den. Also der Herr der Ringe ist ja eine Fortführung des Hobbits dann, ne?
Nach der Hobbit. Ich hab beides nicht gelesen, ich kenne nur die Filme. Aber ich finde es immer so. Ich kann zum Beispiel die Harry Potter-Filme überhaupt nicht leiden, weil ich die Bücher so liebe. Es ist, glaube ich, immer so.
Ja, also ich finde zum Beispiel bei Harry Potter finde ich beides gut. Ich finde auch beim Herr der Ringe, ich finde die Umsetzung filmisch gut gelöst, obwohl das Buch stärker ist als die Filme. Ich finde auch die Harry Potter-Bücher stärker als die Filme. Beim Hobbit, es funktioniert nicht, dass du so ein kleines Buch auf 3 Filme auslutscht. Ne? Das hat einfach nicht funktioniert.
Ja, stimmt,
Peter Jackson hat, ich sag mal, den Fokus auf das Relevante leider da verloren. Sorry. Aber wir kamen ja darauf, das ist spannend. Das heißt, diese Lust besteht, das tiefer zu gehen. Und das ist dieses Binge-Watch-Verhalten, das wir kennen, das ist auch relativ neu und modern ist, dass Leute auf einmal gar nicht genug kriegen können und auf eine Netflix-Serie nicht einmal pro Woche gucken, sondern sich alle reinziehen auf einmal.
Ich hasse Serien,
selber ein komplettes Opfer davon. ich warte mal, bis alle da sind, alle durch sind und dann, damit ich das in einem Stück. Also ich sag mal so, Also eine der größten Serien der letzten Jahre, wie gesagt, ich hatte schon Chernobyl erwähnt und ich möchte noch eine andere ans Herz legen, das ist Westworld und zwar nur die erste Season, 32.
Ah, habe ich auch gehört, aber deswegen habe ich es nicht geguckt, weil ich habe die zweite gewartet und dann die zweite Scheiße, dann habe ich die erste auch nicht geguckt.
Guck dir die erste an, die erste Season von Westworld ist absolut transformativ gut.
Okay.
Und das ist ja gerade so unglaublich, die Story geht in so viele verschiedene Lines rein. Und weil sie es kann, durch die Länge. Mhm. Ne? Und wie diese interkonnektiert sind und wie der gesamte Arch dadurch am Ende betroffen ist, ist wirklich so, hui, oh,
Okay,
ah, spannend. Es ist einfach fantastisch gemacht. Also super geschrieben.
Ja. Ich kann an der Stelle Billions ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Nee, habe ich nicht.
Großartige Serie. Gerade irgendwie, also die so Mitte, zweite Staffel gehen dir die Protagonisten ein bisschen auf den Sack, aber das legt sich wieder und die dritte Staffel ist großartig, die vierte Staffel ist ein Meisterwerk. Also die vierte ist wirklich gerne. Mhm. Und die fünfte habe ich erst die Hälfte gesehen, weil es irgendwie Corona dazwischen kam. Aber und die aufhören mussten zu drehen. Fast alle meine Serien. Ich bin ein großer Supernatural-Fan und das Serienfinale konnten sie nicht fertig drehen nach 15 Jahren, weil Corona kam. Und,
ja, das ist eine Klasse. Das kommt, das macht ihr hinterher.
Das haben die schon. Ich habe es
Ende schon gesehen. Jetzt ist es gekommen. Aber ich meine, eine Serie zu Ende zu bringen, ist manchmal nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht, die ganze Game of Thrones-Geschichte, ich war nie in Game of Thrones.
Das ist bei Supernatural, hat es gut gemacht, tatsächlich.
Aber das ist schon einen guten Schluss gekommen, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. So.
Wir sind schon quasi in der nächsten Podcast-Folge.
Kennst du noch die Sopranos?
Ah, habe ich nie gesehen. Aber ich
war eine HBO-Geschichte, glaube ich, HBO. Und das hat ja das brillanteste Ende aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob
aber
er sitzt da.
Ich kann spoilern.
Komm, das muss ich jetzt spoilern. Ich kann an der Episode das nicht spoilern, nicht ungespoilert.
Nee, das können wir. Das Cliffhanger nennt sich das.
Okay. Guckt euch das an. Das ist auf jeden Fall ein Ende, das berühmt geworden ist, weil alle hinterher gesagt haben, hä? Und es macht so viel Sinn, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, mit der ganzen Serie und wie das endet, dann macht das auf einmal ganz, ganz, ganz viel Sinn. Und das ist brillant. Ich muss sagen, und das auch noch zu machen, ist natürlich Eier so groß wie Athen. Also, wow.
Eins der schlimmsten Serienfinals war Suits. Ich habe diese Serie geliebt. Ich habe sie rauf und runter geguckt, auf Deutsch und auf Englisch. Und dann haben sie irgendwie 6 Folgen in eine gepackt am Ende. Das war ziemlich frustrierend. Aber ich will Ihnen wie immer und allen unseren Gästen lassen wir immer am Ende so ein bisschen Raum für Eigenwerbung. Jetzt haben wir natürlich
schon. Ich muss keine großartige machen. Du hast mein Channel da schon eingeblendet. Wenn ihr wirklich interessiert an Filmen seid, und zwar auf einem relativ tiefen Niveau, und zwar am besten, ihr habt das schon mal selber versucht zu drehen und habt euch immer gefragt, warum euers anders aussieht, dann ist es eine toller Channel für euch. Er ist sehr spezifisch, wenn ihr euch nichts mit Filmen zu tun habt, wenn euch Film im Arsch vorbeigeht, außer ihr guckt's gerne. Also, du musst schon, die Fußballanalogie, wir hatten sie früher zu haben, du musst schon mal Fußball gespielt haben, um auf dem Feld dich wohlzufühlen. Ja. Nur mit einem Bierchen vom Hand gucken, dafür ist unser Channel einfach nicht gemacht. Aber, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich finde das ganze Thema, dieses Medium, Influencer-Markt, Channel bauen und so weiter, interessant findet als eine Firma, dafür sind wir auch da. Wir sind ja, ihr könnt auf mediavision.de gehen, und da kriegt ihr Kontaktdaten von mir oder was ich mache. Ihr könnt auf meinem Channel auch die E-Mail-Adresse info@mediavision.de einfach benutzen und mich anfunken. Wenn ihr wollt für eine Company, einen Channel zu bauen und so weiter und dafür Hilfe braucht. Wie baut man ein Studio auf? Wie baut man ein Livestream-Studio auf? Wie bindet man das? Wo sind die Stellschrauben? Wie setzt man die richtigen guten Mix an? Wie macht man das organisch und nicht einfach, indem man Geld jemandem ins Gesicht wirft? Dann sind wir, glaube ich, der richtige Ansprechpartner dafür und wir können das für so ziemlich, glaube ich, jede Größe von Firma durchführen. Mit euch und euch auch zum Beispiel ein Setup bauen, in dem ihr dann selber gut agieren könnt.
Sehr schön. Cool. Ich danke dir vielmals. Das war eine sehr, sehr informative Folge. Ich habe selber so
unglaublich. Ich danke dir.
Ich werde auf jeden Fall auch mal gucken, dass wir den Podcast mal so ein bisschen pushen in nächster Zeit, um genau diese tollen Inhalte auch weiterzubringen. Ich hoffe, euch hat es ganz viel Spaß gemacht, die ihr dazu gehört habt oder zugeschaut habt. Ich freue mich jedes Mal wieder, dass wir es schaffen, jetzt vom Fleck weg so divers zu sein mit so vielen unterschiedlichen Themen. Dann haben wir nächste Woche Nicolas Wandschneider dabei von der CloudBridge, der uns ein bisschen mitnehmen wird, wie das eigentlich so ist, mit 30 CEO von einer größeren Company zu sein und dann trotzdem auch noch ein bisschen Startup und Gründertum ausleben zu können. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich danke dir nochmal. Also schon wieder Nicolas, genau.
Also irgendwie hast du es mit Nicolas. Also. Ich hätte vielleicht doch lieber zu Nikolaus machen sollen, das Ganze.
Genau, der Nikolaus zeigt dir YouTube. Genau, ich danke dir vielmals und wir haben es am Ende immer, dass wir die berühmten letzten Worte des Gastes haben.
Ich würde, wenn du Harry Potter bist, soll ich die Rede von Dumbledore hier bringen? Ne?
Ja, einfach nur kurz.
Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt euch was mitgenommen, was irgendwie spannend war in der ganzen Geschichte. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann sehen wir uns natürlich bei mir in der Gruppe oder auf dem Channel oder sonst irgendwo. Ich kommuniziere gerne, weil es ist Community, worüber das Ganze geht. Ich danke hier euch für das, was ihr hier gefeatured habt, und es hat auch Spaß gemacht, fand ich.
Sehr schön, ja, definitiv. Ich wünsche allen an der Stelle wieder ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns nächste Woche.
Bye, bye.